Wackenradio präsentiert den Hämatom-Beichtstuhl. Der freakige Podcast von und mit Hämatom. Nur live auf Wackenradio und unter hämatom.de.
9. Ihr kackstrahlschießenden Methanschleudern. Hab mir jetzt eine fette Absaugmaschine gekauft. Meinem Einhorn hat es gut getan. Wem kann es noch gut tun? Ansonsten ein Hoch auf die Cellulite und den Damenbart. Wie auch immer, legt los mit eurem Notarzt-Strufer-Zülze.
Ja, weißt, dir kann vielleicht dieses Absaugen, dieses Fettabsaugen noch gut tun, wenn du schon die Frage stellst.
Oh, jetzt hast du aber richtig zurückgeschlagen.
Ja, irgendwann reicht's auch, Mensch.
Sag mal, was hast du für ein Fern? Darf ich das Wort verändern? Ja, ich muss das Wort. Was hast du für ein schwules Mikrofon? Was ist denn das eigentlich
gerade? Das ist das SM Beta 58 meines Lieblingsherstellers Schuhe.
Wirklich?
Warte mal, während du redest, schaue ich kurz mal drauf.
Ja,
ist auch von Schuhe.
Genau, wir grüßen euch heute aus Münster, Münster.
Das dürfen wir jetzt nicht sagen, weil also man muss auch sagen, auch andere Mikrofonhersteller machen gute Mikrofone. Das müssen wir jetzt sagen.
Ach ja.
Es ist auch gar nicht mein Lieblingshersteller.
Doch, Schuhe ist mit Abstand mein Lieblingshersteller.
Nee, also Audix, muss ich sagen, die machen auch sehr gute Mikrofone.
Ach so, machen Sennheiser auch Mikrofone? Ja, natürlich, immer Sennheiser machen.
Ja, ja, aber Audix, falls ich es noch nicht erwähne, also am Schlagzeug haben wir komplett Audix-Mikrofone.
Sehr gute Mikrofone. Auch ganz dicke.
Und Nord, also er hört es jetzt hier nicht, aber der würde nie über ein anderes Mikrofon als über Audix singen. Audix.
Genau, wir grüßen euch heute mal wieder aus Münster, wo wir das Studio, es ist nicht ganz Münster, es ist Senden bei Münster, da sind wir mal wieder im Studio. Wir verbringen gerade sehr, sehr viel Zeit in Münster, sehr viel Zeit im Studio.
Warum nur?
Ein Schelm, wer da sich was dabei denkt, nicht was Böses, sondern was Schönes dabei denkt. Genau, wir hatten alle eine aufregende Woche unter uns. Was gab es bei dir so, Süd?
Na, die Woche hat ja angefangen. Du meinst letzte Woche dann?
Oder ja, letzte Woche, die Woche seit dem letzten Podcast. Für mich, ich sehe den nur in Podcast-Wochen.
Also gab es natürlich
jede Menge Stoff, ich sehe schon.
Viele langweilige Sachen. Der Schnee ist dann wieder geschmolzen und dann kam das schlechte Wetter. Also das
ja, apropos Schnee, ich war Skifahren. Habe ich dir gestern im Bus auf der Herfahrt schon ein bisschen erzählt. Und ich wollte dir die Story auch weiter erzählen. Hast du gesagt, nee, halt die Schnauze, heb dir diese Story für morgen für den Podcast auf. Jetzt erzähle ich sie dir. Ich war letzte Woche zweimal Skifahren bei uns im Fichtelgebirge. Ich wohne in der Nähe vom Fichtelgebirge. Die schöne Geschichte dabei war, dass ich nach Fichtelberg gefahren bin, beziehungsweise über Fichtelberg gefahren bin.
Und Fichtelberg im Fichtelgebirge.
Fichtelberg im Fichtelgebirge.
Ja, das ist sehr lustig.
Und Fichtelberg hat deswegen eine besondere Bedeutung für mich, weil es die erste Station war, die ich damals in Deutschland hatte, als ich nach Deutschland kam.
Ein großer Ort der Nostalgie, da wo alles anfing.
Genau, ich kam 89 nach Deutschland, war zuerst in Friedland, das ist glaube ich hier in der Gegend sogar.
Friedland, sagt
mir ja, gar ist glaube ich hier in Nordrhein-Westfalen.
Okay.
Riesengroßes Auffanglager, das glaube ich jetzt mal wieder, also mit der Flüchtlingskrise auch wieder so aktiviert wurde.
Friedland, aber wieso landet man in Friedland?
In Friedland war die zentrale Aufnahmestelle für, wir waren Asylanten, oder? Nee, wir waren Spätaussiedler, glaube ich.
Das stimmt schon. Aber man fährt halt irgendwie durch die halbe Republik, um euch erstmal irgendwie eine
Genau, man muss hierher kommen. Okay. Ich weiß gar nicht mal, wie wir daher gekommen sind. Ich glaube, mein Vater, der ist ja vorgefahren, damals 3 Monate früher, der hat uns, glaube ich, hergefahren. Und wir mussten hier die Papiere, wurden dann irgendwie geprüft, ob du dann wirklich deutsche Verwandte in deinem Stammbaum hattest.
Sorry, wenn ich gegähnt habe.
Ja, das ist sehr unverständlich, finde ich, tatsächlich. Ob du deutsche Verwandte in dem Stammbaum hattest, also praktisch, ob du Anspruch überhaupt hattest, hast oder damals hattest, ja, deutsche Staatsbürger zu werden. So, da wurden deine Papiere geprüft und du wurdest dann irgendwie zugewiesen. Du konntest da, glaube ich, aussuchen, in welches Bundesland du möchtest. Und mein Vater hat sich damals für Bayern entschieden, ob des Bieres.
Ernsthaft?
Ernsthaft.
Das war das Argument.
Das war sein Kriterium, sich für ein,
also letztendlich war es ihm total wurscht und dann hat er irgendwie so das Zünglein an der Waage, welches Bundesland.
Genau, also die
meisten. Da kommt schon das Bier her.
Ja, die meisten Ausländer haben sich damals, glaube ich, zumindest die meisten Polen haben sich, glaube ich, damals für Nordrhein-Westfalen entschieden, weil da irgendwie die meiste Arbeit war.
Macht Sinn.
Und nee, mein Vater, dem war Bier schon immer wichtig.
Alkohol, das ist gut.
Ja, wie man es nimmt. Jedenfalls haben wir uns alle, hat Hämatom es dem Bayerischen Bier zu verdanken, dass wir uns kennen und dass es diese Band gibt.
Das ist ja irre eigentlich, ne?
Genau, unsere erste Station, um jetzt auf den Punkt zu kommen, unsere erste Station war in Fichtelberg. Da wurden wir da mussten die Eltern irgendwie so Sprachkurse belegen und wir mussten in die Schule gehen und so weiter. Und wir waren in Fichtelberg und für mich war Fichtelberg damals, das schien für mich so als die reichste Stadt der Welt oder reichste Dorf der Welt.
Und war das auch Winter eigentlich?
Nee, ich kam tatsächlich im Juni, glaube ich, kurz nach meinem Geburtstag komme ich.
Also war jetzt nicht überall Schnee und Skifahren?
Nein, überhaupt nicht. Und wie kam da an? Und für mich war das, gut, für mich war jeder reich, der irgendwie so irgendwie 3,50 € in der Tasche hatte. Und wir kamen hier an und ich weiß, meine Eltern haben mich immer in die Kirche gescheucht am Sonntag Nachmittag, so eine Story nebenbei. Und wir sind dann immer in die Kirche, haben uns oben am Balkon irgendwie verkrochen, um so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu generieren und um so wenig Pfarrer wie möglich zu sehen. So, und die Leute, die um uns herum saßen, haben bei der Kollekte immer nicht nur was in das Körbchen reingeschmissen, sondern uns auch in die Hand gegeben. Was natürlich damals eigentlich ganz cool war, weil du gedacht hast, ey cool, du gehst irgendwie mit einer Mark nach Hause. Ja, aber am Ende war das schon sehr deprimierend. Also wie schlimm waren wir angezogen, wie schlecht waren wir beieinander, dass uns einfach Leute Geld in die Hand gedrückt haben.
Das ist echt krass.
Es ist echt krass. Also wir haben auch nicht gebettelt oder so, sondern es war halt einfach so, wir müssen irgendwie den Eindruck erweckt haben, als hätten wir dieses Geld echt bitter nötig. So, und das macht mir so ein bisschen Gedanken so im Nachhinein. Jedenfalls ging ich da in die Schule, das war das erste Jahr dann, als ich wirklich in Deutschland, ich bin mit zwei Wörtern hergekommen, die Wörter hießen Hitler, das sind zwei Wörter, und raus, das waren die einzigen drei Wörter, die ich praktisch konnte,
als ich nach Deutschland kam. Raus?
Ich weiß nicht, wir hatten damals, es gab...
Raus.
Raus. Ja, das ist so Soldatensprache. Raus! Herr Hitler, raus! So, das war irgendwie so, als du Soldat gespielt hast im Sandkasten mit deinen Kumpels, hast du diese Zinksoldaten gehabt, dass du irgendwie oft deutsche Sprache verwendet. Ich weiß nicht, warum die Deutschen so berühmt sind für ihre Kriegsführung.
Sachen, die ich noch nie gehört habe, irgendwie. Aha.
Und genau, das waren diese Wörter, die ich gekannt habe. Und mit diesen Wörtern bin ich eingeschult worden.
Das ist schon eigentlich Wahnsinn, ne? Kein Wort Deutsch.
Kein Wort.
Welche Klasse?
Vierte.
Da kommt dann wirklich in die vierte Klasse und spricht kein Wort kein Deutsch. Wort.
Und ich komme zu meiner Verteidigung, beziehungsweise um ein bisschen anzugeben, muss ich sagen, ich bin aus der vierten Klasse gekommen und perfekt würde ich nicht sagen, aber ich konnte innerhalb von einem Jahr mich richtig schön flüssig unterhalten.
Das ist wirklich, ich meine, das ist auch wirklich
das würdest
das
du,
die
das würdest
Power
du
auch, von Kindern, das würdest genau, du auch heutzutage nicht mehr hinbekommen.
Null, Alter, jetzt. Ich könnte es mit 70 Deutsch lernen und würde es nicht hinkriegen.
Das ist schon echt Wahnsinn bei Kindern. Oder? Die formen dann irgendwie in dem Gehirn das irgendwie so um, dass es dann funktioniert. Total, ja, klasse, scheiße, echt.
Und ich saß dann, glaube ich, in der zweiten oder dritten Reihe in dieser Schule und vor mir saß so eine ganz kleine, süße, kurzhaarige, schwarzhaarige.
Kurzhaarige, schwarzhaarige. Ja, in der vierten Klasse waren dann schon Mädels? Also
ich war sehr schnell fixiert auf Weiber.
Okay.
Und vor uns, wir gingen, glaube ich, in Neubau in die Schule. Neubau oder Mehmeisel, weiß ich jetzt nicht mehr. Und ich weiß, dass viele, so komme ich zum Thema Skifahren, dass viele damals aus unserer Klasse Ski gefahren sind. Und unter anderem diese ganz kleine, süße, schwarzhaarige, die ging auch immer Skifahren. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, Skifahren, das können sich nur ganz, ganz reiche Menschen leisten. Weil da braucht man ja Ski, da muss man irgendwie hingefahren werden, da braucht man Skiausrüstung.
Weil du es vorhin schon gesagt hast, war das eigentlich immer so ein Thema, Reiche? Also Reichtum, Geld, Kapitalismus? Ja,
wenn du nichts hast, natürlich. Du bist ja nach Deutschland gekommen, um was zu erreichen, um was zu haben und um mal wieder einen vollen Kühlschrank zu erleben. Das war ja der Grund. Also reine Wirtschaftsflüchtling. Ich bin ein reiner Wirtschaftsflüchtling. Beziehungsweise waren es meine
Eltern. Ja, aber das waren deine Eltern, genau.
Ja, und haben mich auch zu einem gemacht. Also, wobei, also ich finde es tatsächlich nichts Negatives. Im Gegenteil, ich denke mir, wenn...
Aber es ist so interessant, dass es dann dauernd irgendwie so eine Rolle spielt. Also, weil du es jetzt schon zweimal erwähnt hast. Dass dauernd irgendwie anscheinend eine Rolle spielt. Aha, da ist jetzt ein Reicher oder da haben sie das.
Ja, aber total. Du, wenn du aus dem Bus aussteigst, und das waren die ersten Schritte, die ich auf deutschem Boden gemacht habe, das war der Rastplatz bei Nürnberg, den es nicht mehr gibt. Das war nicht Nürnberg-Feucht, sondern es gab so bei Schneider gab es irgendwo eine...
Kenne ich mich nicht aus.
Draufgeschissen. Jedenfalls sind wir da ausgestiegen und haben auf meinen Vater gewartet und sind mit meinem Bruder in die Tankstelle reinmarschiert und haben Eis gesehen. Ich habe noch nie so viele Eissorten gesehen in meinem ganzen Leben. Das war unfassbar. Okay. Das war unglaublich. Glaube ich schon ein paar Mal erzählt diese Story. Nein, und meine Mutter musste ein halbes Monatsgehalt für zwei Eis hinlegen. Also das, was in Polen einen halben Monat verdient hat, in Deutschland haben zwei Cornetto-Eis gekostet. Ja, und sie hat es uns damals gezahlt. Und es war so viel Eis, dass wir sie nicht hingekriegt haben, sie aufzuessen. Also wir mussten nach der Hälfte wegschmeißen. Und meine Mutter hat Tränen geweint, weil wir das weggeschmissen haben.
Verständlicherweise.
Genau. Also klar ist es natürlich, vor allem das erste Jahr ist dadurch geprägt, dass du einfach Dinge siehst, die du vorher einfach nicht gesehen hast. Okay. Du musst dir Polen wie so ähnlich, glaube ich, wie Nordkorea vorstellen jetzt. So. Jedenfalls, um nochmal es auf den Punkt zu bringen, ich habe mir immer gedacht, um Gottes Willen, die ganzen Kids gehen irgendwie Skifahren, ob ich das auch jemals erleben werde, ob ich auch irgendwie mal mir leisten kann, Skifahren zu gehen und so weiter. Und letztes Wochenende war es soweit, da bin ich durch Fichtelberg durchgefahren, hatte wirklich so einen richtigen mega Nostalgie-Flash, bin auch an diesem Hotel, Hotel klingt jetzt ein bisschen snoppy, aber das so war es einfach überhaupt nicht, sondern es war ein abgeranzter Gasthof, dessen Vermieter sich gedacht hat, ey, bevor ich mich so ein bisschen um Touristen kümmern muss, vermiete ich es an Spätaussiedler, kassiere ordentlich ab vom Staat und werde reich. War auch ganz schön abgeranzt. So, jedenfalls bin ich an diesem Hotel und dieser Gaststätte vorbeigefahren und bin an meiner alten Schule vorbeigefahren und bin genau zu diesem Berg, der von meinem Schulfenster aus immer zu sehen war, zum Skifahren gefahren. Und für mich war das ein unglaublicher Flash.
Verstehe ich. Und du hattest hier im Auto jetzt, ne?
Bitte?
Und sag mal, das heißt, du hast ja auch gewohnt.
Ich habe da ein Jahr lang gewohnt.
Ein Jahr lang, okay. Also die vierte Klasse sozusagen, die war in...
In Fichtelberg.
Fichtelberg. Ja. Und dann ging es weiter.
Ja, so viel zum Thema Skifahren und der Schnee ist leider weg. Leider ist er tatsächlich weg, aber es war sehr schön, muss ich wirklich sagen. Und es war auch für mich irgendwie sehr emotional. Emotional.
Ja, verstehe ich. Sowas verstehe ich. Das ist wie wenn ich in meiner Heimatstadt mal wieder zu Besuch bin. Und
wo bist du denn? Ach, du bist in Herzogenaurach.
Herzogenaurach. Da, wenn man dann sieht, aus dem alten Metzger ist jetzt ein Internetcafé geworden und so. Das sind so tolle Entwicklungen.
Ja. Sind Internetcafé ist eigentlich noch, gibt es die überhaupt noch?
In Herzogenaurach schon? Nee, ich weiß also,
wenn,
nicht.
Wenn du wirklich ein richtig großer, richtig guter Unternehmer bist, dann machst du jetzt ein Internet-Café auf.
Nee, in Nürnberg gibt es die tatsächlich irgendwie echt gar nicht so selten, habe ich so immer das Gefühl. Ich glaube, da wird irgendwie alles Mögliche noch so nebenher vercheckt.
Genau, aber wird das nicht kombiniert mittlerweile mit Shisha-Bars und so weiter?
Genau, und dann vielleicht auch noch ein bisschen so für die ganzen Hacker und so, die gehen natürlich eher in Internet-Cafés, um dann irgendwie ihren Trojaner loszuschießen.
Ja.
Und in Herzogenaurach, da war irgendwie, das ist mir hängen geblieben, da war dann irgendwann irgendwie wirklich für den Metzger jetzt ein Internetcafé, aber das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, da hast du vollkommen recht. Und inzwischen gibt es unten, da wo früher die Post war, keine Ahnung, wo sie jetzt ist, Herzogenaurach ist ja sehr reich, da gibt es dann jetzt irgendwie so ein WLAN für die ganze Stadt, kostenfrei.
Herzogenaurach ist ja unfassbar reich, oder?
Unfassbar.
Da ist ja Adidas zu Hause, da ist Puma zu Hause.
Und Schaeffler, die Continental gekauft haben.
Und so groß ist Herzogenaurach gar nicht,
gell? Nee, also ich glaube mit benachbarten Gemeinden 20.000 oder so.
Wahnsinn. Übrigens denke ich jetzt, dass den ersten Havanna-Cola des Jahres.
Hey.
Mit Cola Zero, denn ich bin immer noch auf einem Abnehmtrip und rauche immer noch nicht, mein Freund.
Das ist mittlerweile irre.
17 Tage her. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wenn es wirklich regelmäßig und mehrmals am Tag abnehmen bzw. Diät halten, ist 1000-mal schlimmer als dieses scheiß Rauchen aufhören.
Und ich will jetzt mal 3 Sachen sagen. Erstens, dieser Stuhl ist ultra unbequem. Unfassbar.
Mega unbequem.
Unfassbar. Ich hole mir jetzt gleich einen Sessel. Zweitens ist mein Bier leer. Und drittens haben wir noch keine einzige Frage beantwortet.
Ja gut, dann pass auf. Hol du dir mal ein Bier und Wes kann die erste Frage stellen.
Taxifahrer oder Busfahrer?
Taxifahrer oder Busfahrer? Ich glaube, er meint damit, was wir lieber wären, ob wir lieber Taxifahrer wären oder Busfahrer wären.
Ich will jetzt keinem Taxifahrer und keinem Busfahrer zu nahe treten.
Nee, aber pass auf, erstmal Prost.
Ja, Prost.
Welcome back.
Aber beides sind so Dinge, die ich gerne mal nicht wünsche, dass ich meine Kinder machen. Aber es
ist scheißegal, ob du das wünschst oder nicht. Aber wärst du lieber Taxifahrer oder Busfahrer?
Ob ich es wäre oder ob ich steht es dabei, ob ich es wäre?
Nee, was du lieber wärst.
Ist das die Frage? Oder ist die Frage, wen ich lieber mag?
Mit wem du lieber ins Bett gehen würdest? Was wärst du lieber? Wärst du lieber ein Taxifahrer oder ein Busfahrer?
Ja, dann Taxifahrer.
Auf jeden Fall, oder?
Ja.
Ich glaube, Taxifahrer ist schon ganz geil, weil du echt abgefahrene Leute triffst.
Nee.
Nein, ich möchte es auch nicht machen und so. Das ist schon klar. Aber das ist doch, steht doch nicht zur Debatte, ob du es machen willst oder nicht. Du hast jetzt gerade die Entscheidung, Taxifahrer oder Busfahrer zu werden. Weil du, es ist 1989, du kommst direkt aus Tichau, umgangssprachlich bzw. im Polnisch Tichy genannt, nach Deutschland. Hast alles, was du zu bieten hast, ist ein Führerschein. Klasse A oder Klasse B.
Die Taxifahrer sind ja eigentlich so die promovierten Historiker.
Ja, nee, normalerweise Soziologiestudenten.
Oder auch das. Von daher, ja.
Ja, bist du auf jeden Fall Taxifahrer, ja.
Ja, dann schon Taxifahrer. Ja, dann irgendwie mehr Fall. Die Ruhe, kannst dich im Wald mit deinem Auto verstecken.
Ganz schön an Abwichsen während der Schicht.
Und Busfahrer, irgendwie so Linienbusfahrer oder so, da bist du ja echt gefangen und wirst nur angekackt.
Ja, auf jeden Fall. Taxifahrer ist, ja. Du schnell abschließen, oder? Amen.
Amen.
Frage zum aktuellen Zeitgeschehen. Kleiner Jolen kurz vor der Rettung aus dem Schacht. Patriots zum 9. Mal im Super Bowl. Brexit mal wieder auf dem Primiv-Stand.
Also drei Themen in einem.
Das macht er jedes Mal, der Westen. Ja. Ich verstehe diese Scheiße nicht. Okay, gehen wir es mal durch. Ja, kleine Jules kurz vor der Rettung aus dem Schacht. Hast du es mitgekriegt?
Ich habe es mitbekommen, aber was sind denn jetzt die News? Weil meine News sind eigentlich von gestern noch.
Ja, genau, meine News sind von gestern Abend oder heute früh, ich weiß es nicht mehr. 24 Meter hieß es bis zum Durchbruch. Also bis.
Und es ist ein Schacht von 100 Meter gewesen, kann das sein? Habe ich es richtig gelesen?
Aber ganz ehrlich, die Geschichte, also ich habe das Gefühl, dass die Geschichte sehr aufgebaut wird gerade. Und ich persönlich, wenn ich das alles richtig gelesen habe, was ist so, ein zweijähriger Junge ist in einen 100 Meter tiefen Schacht gestürzt, der nur, ich glaube, 30 Zentimeter Durchmesser hatte. Der war so, dass.
Boah, jetzt. Ja,
so, genau. Also, genau.
Da, nächstes Thema.
Boah, und das ist eine Woche her.
Das ist eine Woche her?
Ja. Was soll da jetzt gerade sein? Also.
Alles klar. Was war das Thema Nummer zwei? Hab ich schon wieder vergessen.
Ach, Super Bowl? Die Patriots zum 9. Mal im Super Bowl.
Ja, kenne ich mich null bist aus. Du ein
großer, ich bin auch null American Football Fan. Muss aber sagen, dass unser Manager Lercy, beziehungsweise Leo.
Schöne Grüße an dieser Stelle.
Ja, großer Fan unseres Podcasts übrigens. Der ist großer American Football Fan und auch großer New England Patriots Fan. Und deswegen freut er sich wahrscheinlich den Arsch ab, dass die jetzt mal wieder im Super Bowl sind. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich letztes Jahr mit ihm zusammen den Super Bowl, beziehungsweise ich war nicht neben ihm gesessen, aber wir haben parallel, ich war damals ziemlich erkrankt, ja, hatte eine fette Männergrippe am Start. Und habe mit ihm gleichzeitig Super Bowl geguckt und wir haben irgendwie per WhatsApp uns das ganze Ding kommentiert. Auch gewettet, er hat verloren. Ja, diese Hure hat einfach verloren und hat bis jetzt seine Scheißschulden nicht bezahlt.
Wie hoch waren die oder was
10 Euro, es waren verdammte 10 Euro, ja.
Also ganz plump Geld.
Es ging nur um Geld, ja.
Echt nicht kreativ jetzt irgendwie.
Null, nein, wir sind auch nicht.
Ich schenke dir ganz viele weiße Schokolade,
ja, aber
hier auf dem Tisch übrigens.
Du, um was wirst du mit einem Manager wetten, Alter?
Geld macht Sinn. Ne?
Natürlich. Jedenfalls war ich dann, ich habe mich natürlich aus Trotz, weil er für die Patriots war und ich keine Ahnung von Football hatte, für die Philadelphia Eagles entschieden. Und man muss sagen, an dem Tag hat Nick Foles das Spiel seines Lebens gemacht und hat die Philadelphia Eagles tatsächlich zum Super Bowl geführt. Das erste Mal überhaupt. Und das war ein Riesenerfolg und ich habe eigentlich 10 Euro gewonnen. So, das okay, zu diesem Thema. Und dann Brexit mal wieder auf dem Prüfstand. Ja,
da muss man echt sagen, ja, also die sollen jetzt einfach mal irgendwie aussteigen und dann testen, ob das funktioniert oder sie sollen nie aussteigen. Ich weiß es auch nicht, was das soll. Also das macht ja auch echt das Land verrückt.
Ja, es ist auch irgendwie so lächerlich, ne? Das ist so, jetzt irgendwie hat May vor kurzem angekündigt, dass sie jetzt anfangen würde, mit der Opposition zu sprechen.
Ja, genau, wobei der May kann man glaube ich auch nichts vorwerfen, ne? Also deswegen wo sie ja auch irgendwie weiterhin, kann sie ja ihr...
Nee, die May kämpft tatsächlich wie ein Tier gerade, ne? Also das ist jetzt...
Sie kann ihr Amt halten,
ja.
Obwohl eigentlich...
Nee, ich finde nicht, dass es um ihr Amt geht. Ich finde, dass die echt für die Sache kämpft. Zumindest habe ich das Gefühl, ohne das so... Ich wohne jetzt nicht in England und kriege jetzt nicht jeden Tag diese politischen Debatten mit, aber
nee,
ich habe irgendwie das Gefühl, dass die gerade echt um die Sache kämpft. Und
ich glaube, so ist deswegen ist auch die Wahl so ausgefallen, wie sie ausgefallen ist, weil ihnen allen anderen klar wurde, na geil ist es vielleicht irgendwie alles gerade nicht, aber wer soll es denn sonst machen?
Genau, sie haben einfach alle keinen Bock, sich selber da irgendwie die Finger schmutzig zu machen. Übrigens hat Trump angekündigt, auch aus der EU auszusteigen, ne?
Großartig. Ich lese ja, muss man auch an dieser Stelle, ich glaube, ich habe es im Podcast noch nicht erwähnt, du hast mir zu Weihnachten das Trump-Buch geschenkt und ich lese da eifrig 2 Seiten am Tag. Macht ultra
immerhin,
Spaß.
Immerhin.
Ja,
immerhin.
Also ich würde gerne mehr lesen, das liegt nicht daran, dass es langweilig ist, sondern dass ich immer einfach zu müde bin und dann nach 2 Seiten schon einschlafe, weil ich so schlecht lesen kann. Weil ich in der Schule nicht aufgepasst habe.
Ja.
Aber macht echt Spaß zu lesen, weil man irgendwie so, ich als Vollidiot und Laie kapiere dann so ein bisschen, was die wirtschaftlichen Zusammenhänge sind. Sagen wir mal, auf dem Niveau, wie er sie kapiert.
Ja, also genau. Das, wobei das würde ja, glaube ich, meine Nichte auch, die ist jetzt 3, ich glaube, die würde die Zusammenhänge auch ähnlich gut verstehen.
Genau.
Ja, und war das ein guter Kauf? Also hat sich das Buch gelohnt?
Es macht total Spaß. Ja? Ich habe auch schon die Hälfte.
Wirklich?
Und es hat echt über 400 Seiten.
Ja, hier. Scheiße, also finde ich echt gut.
Ja.
Ich hab das letzte, mein letztes Buch...
Ist ja aber groß geschrieben.
Bitte?
Es ist groß geschrieben.
So ein Buchstabe pro Seite?
Nee, aber es ist schon so eher so wie so ein Kinderbuch, so unendliche Geschichte von mir. Ach, Ende.
Das ist übrigens eines meiner Lieblingsbücher. Das ist eines der wenigen Bücher, die ich 2 oder 3 Mal gelesen habe.
Ja, zu Recht. Ein unglaubliches Buch.
Ja, unglaublich, wirklich unglaubliches Buch. Und da kann der Film echt einpacken. Der Film ist ein Witz dagegen.
Will ich nicht widersprechen, wobei der Film, also ich habe erst den Film gesehen. Sorry, das Bier. Hast du den Film damals gesehen und dann das Buch gelesen? Und wenn man den Film so alleinstehend hat, dann ist er irgendwie auch gut gemacht. Auch gerade für eine deutsche Produktion.
Ja, genau. Das war damals für die deutsche Produktion, war das echt eine gute Nummer. Aber das Buch an sich, das ist großartig. Ich empfehle es jedem, der es noch nicht gelesen hat, dieses Buch zu lesen.
Ja.
Das ist so wunderschön. Das ist
Michael Ende. Ich glaube, ist der nicht aus München sogar?
Ja,
ja. Schon. Michael Ende, die unendliche Geschichte.
Ja. Genau, deswegen, ja, lassen wir Brexit. Wir haben alles abgearbeitet, oder?
Amen. Ja, Amen.
Freak-Frage. Yes. Der beste Rat, den ihr geben könnt?
Der beste Rat, den wir geben können.
Ich habe einen. Mir hat jemand mal gesagt, Nein zu sagen ist mehr wert im Leben, als Latein zu können. Und da muss ich sau oft dran denken.
Nein zu sagen ist mehr wert als Latein zu können. Okay.
Das ist einfach im richtigen Moment Nein sagen zu können. Das rettet Leben. Ich kann es nicht tatsächlich.
Ich kann es tatsächlich nicht. Ich auch nicht.
Ich tue mir es auch schwer, aber trotzdem begleitet mich dieser Satz immer. Und ich denke mir, wenn ich diesen Satz nicht gehört hätte...
Ja, schade, dass ich ihn jetzt erst höre, ne?
Genau, wenn ich diesen Satz nicht gehört hätte, wäre es vielleicht noch viel schlimmer in meinem Leben abgelaufen. Wäre mein Leben viel schlimmer abgelaufen, als es eh schon ist. Aber da muss ich so oft dran denken. Einfach mal Nein zu sagen, erspart einem tatsächlich oft sehr, sehr viele Probleme, sehr viele Kopfschmerzen, sehr viel schlechtes Gewissen, sehr viel Unannehmlichkeiten.
Und
das war so, das ist, also das ist was mir als erstes irgendwie so durch den Kopf schießt. So der Rat. Weil es gibt auch so diese Musiker, hör auf dein Herz und so, mach was du willst.
Ja, das hätte ich jetzt gesagt. Ich hätte, glaube ich, gesagt, hör auf dein Herz und schau, dass du glücklich wirst. Aber apropos Nein-Sager,
das sind auch so Kalendersprüche.
Kennst du die Komödie Der Ja-Sager?
Mit Jim Carrey?
Ja. Großartig. Kennst du? Großartig.
Ja, großartig weiß ich nicht, aber gute Film.
Also ja, ich habe schon 2-mal angeschaut.
Ich habe übrigens gestern Abend Deadpool.
Ich habe kaum in meinem Leben einen Film 2-mal angeschaut. Den habe ich schon 2-mal angeschaut.
Kennst du Deadpool? Sagt dir das was? Über diesen abgedrehten Superheld.
Das ist so ein Superheld, ne?
Ja, genau. Hast du mal gesehen? Den hat der Vince steht da drauf, total. Und hat mir
den Film... Der lief viermal, den hat
Und hat mir den Film empfohlen. Und gestern Abend haben wir tatsächlich angefangen, ihn zu gucken.
Das ist so total überzogen.
Total abgedrehter Scheiß.
Und gibt es denn nicht auch so einen zweiten
aber
Teil?
Ja, es gibt einen zweiten. Aber echt lustig, ne? Also lohnt sich.
Okay.
Ja, Amen, oder?
Amen.
Hast du einen Rat jetzt gehabt? Nee.
Nö, werdet glücklich.
Ah!
Oder Ja sagen.
Amen.
Sollte jede musikalische Kultur mit Bundes- oder Gemeindegeld subventioniert werden?
Das ist, finde ich, eine schwierige Frage.
Okay, da habe ich jetzt gerade keine Meinung.
Das wurde ja an der Uni auch stark diskutiert, weil ja die Klassik wird ja subventioniert. Muss man sagen, Opernhaus Nürnberg und so.
Aber wenn es so weitergeht, wird der Heavy Metal und der Rock auch subventioniert.
Wird subventioniert werden müssen, ja, weil die ganzen Single-Charts bestehen nur noch aus Dance und Rap. Genau.
Das heißt, man könnte eigentlich den Hip-Hopern eine
die müssen Abgaben leisten.
Ja, genau, so eine Abgabe.
In so einen Fonds. der die armen Rocker so ein bisschen am Leben hält.
Ja, weil unser Havana Cola muss ja auch irgendwo herkommen.
Ach, ich kann jetzt so abschweifen.
Ja, mach mal, komm, du hast Zeit. Komm, ich gebe dir zwei Minuten eine richtig schöne Rede.
Also bevor ich jetzt
dafür oder dagegen zu halten.
Bevor ich erstmal hier mit dem einen loslege, habe ich kürzlich auf Bayern 5 oder Bayern 2 die Zukunftsperspektive eines Ökonoms gehört, was sozusagen das die neue digitale Leben mit sich bringt. Und das bringt nämlich mit sich, dass durch diese ganze Macht der Plattformen immer mehr Freelancer unterwegs sind, das heißt Freiberufler ohne Festanstellung.
Ja.
Und dass man dafür eigentlich sowas Ähnliches, und da wurde die Künstlersozialkasse, da sind wir ja alle drin als Musiker, die kennen viele Leute gar nicht,
fast alle.
Die unterstützt sozusagen alle Musiker und übernimmt den Krankenkassenanteil
zu
50%. Also
aber nicht nur den Krankenkasse, sondern auch die Sozialversicherung.
Genau, und den Rentenanteil, genau, den normalerweise ja der Arbeitgeber zahlt. Ja. Und dass man sowas auch einrichtet für Freiberufler. Finde ich eine großartige Idee.
Aber es kommt darauf an, welche wenn es nämlich Grafiker sind oder...
Die haben die Möglichkeit schon?
Genau, die haben die Möglichkeit schon.
Genau, aber es geht dann wirklich um den Pizzakurier.
Achso, okay.
Weil die Digitalisierung, die bringt es mit sich, dass letztendlich, es entstehen immer wieder neue Bereiche, die dann auch irgendwie nur kurz zum Beispiel bestehen und oder Leute nur kurz machen können. Und ja, die haben dann das Problem, dass sie irgendwie halt keine Festanstellung bekommen.
Aber das heißt, du bist dafür, dass die musikalische Kultur bundesweit...
Genau, das ist einfach eine Abschweifung. Nee, ich bin nicht dafür, aber ich sehe es auch als wichtig, weil beim Musikstudium wurde es stark diskutiert, weil eben die klassische Musik wahrscheinlich aussterben würde. Okay. Und das ist zum Beispiel, das ist wie beim Erhalt von seltenen Haifischen oder so. Da muss man dann auch ein bisschen nachhelfen. Es muss sich natürlich im Rahmen halten. Und es gibt ja wirklich dann irgendwie so Auflistungen jedes Jahr, glaube ich, zu wie viel Euro jeder Opernsitz im Jahr subventioniert
wirklich?
Wird.
Wirklich?
Ist es so? Ja, ist es so. Es funktioniert nicht. Es trägt sich nicht allein.
Also egal was. Das heißt, auch das Hamburger Opernhaus trägt sie nicht alleine?
Das weiß ich nicht. Wenn, also du meinst jetzt eine Elbharmonie?
Die Elbphilharmonie, ja.
Aber wer hat die bezahlt? Die hat ja jetzt auch das Orchester bezahlt.
Die haben schon die Hamburger bezahlt.
Genau. Also das ist schon eher so ein Privileg einer Stadt.
Ja, Wahnsinn. Das heißt,
und da muss man natürlich irgendwie schon mal ein bisschen anschauen, nicht wie der Kardinal. In, wo war das? Ravensburg?
Nee. Ja, ich weiß, wie du meinst, ja.
Der dann total irgendwie so ein bisschen...
seine eigenen Schlösser so gebaut hat.
Genau, dass das nicht passiert. Aber ein Stück weit finde ich schon wichtig, dass man...
dass man Hochkultur einfach subventioniert. Ja.
Genau, und auch Jazz und so. Also das finde ich schon gut.
Boah, bei Jazz wäre ich...
finde ich total gut.
Genau, aber apropos Klassik, ich hab letzte Woche, irgendwann die Tage jetzt, beim Durchzeppen, was mir selten passiert, weil ich meistens irgendwie gleich auf Firestick oder auf Netflix gehe und mache aber aus der Macht der Gewohnheit, zeppe ich einfach nochmal von 1 bis 28 mal durch und wäre eigentlich zu 95% enttäuscht. Bin an diesem Tag nicht enttäuscht worden und bin bei Dreisat hängen geblieben. Und zwar ging es um den Dirigenten.
Schau.
Bitte?
Schau, merkst du es?
Was denn?
Dirigent, klassische Musik. GEZ kommt jetzt bestimmt auch wieder?
Nee, überhaupt nicht. GEZ.
Ja, eben, genau. Und das passt natürlich wieder rein.
Theodore Kurenzis. Ursprünglich ein Grieche, ist nach Russland ausgewandert. Gilt so als begnadeter Dirigent. Totale Freak, total abgedreht, sehr jung, hat was Marilyn Manson-haftes. Es schaut eigentlich tatsächlich aus wie Marilyn Manson. Er zieht sich auch so schwarz an, sehr Gothic-mäßig angehaucht und lebt irgendwie so in seiner komplett eigenen Welt. Ist ein Freak, der 24 Stunden einfach nur Musik liebt und lebt. Er muss es irgendwie so gemacht haben, er ist irgendwo nach Sibirien, hat sich da ein Orchester geschnappt und hat mit den Jungs und Mädels 4 Jahre lang durchgeprobt. Die haben nichts anderes gemacht. Tag und Nacht geprobt.
Und wer hat das finanziert?
Ja, das war halt das Staatsorchester dieser Stadt, keine Ahnung, in einer sibirischen Stadt. Und ich glaube, damit hat er sich so seinen Ruf erspielt oder erarbeitet.
Das hat dann bestimmt ganz gut geklungen am Schluss.
Genau, und hat dieses Orchester zu einem der besten Orchester der Welt so gemacht. Und es gab irgendwie so ein Interview mit dem zweiten Geiger irgendwie des Orchesters. Und er hat gesagt, er lebt seit 6 Jahren mittlerweile in dieser Stadt und weiß nicht, ist noch nie Bus gefahren, hat noch nie irgendwie die Innenstadt gesehen. Er ist jeden Tag, geht er früh in das Konzerthaus, übt, geht raus, wenn es dunkel ist, und wieder zurück. Und das verlangt er von den Leuten. Und drillt die eigentlich so richtig. Aber auf eine sehr sympathische und abgedrehte Art und Weise, so wirklich fast so wie ein Guru. War eine ultra spannende Dokumentation. Und jedenfalls ist der jetzt der Dirigent der Stuttgarter bzw. des SWR Orchesters. Okay. Und sein Ziel ist es, das zum besten Orchester der Welt zu machen. So, okay. In Champions League mitzuspielen.
Weil das klingt leider jetzt gar nicht so großartig, ne? Das SWR.
Ja, das dachte ich auch, aber anscheinend hat es irgendwie ein sehr großes Renommee, dieses Orchester. Und auch die erste irgendwie die Anstellung, die er überhaupt angenommen hat und so. Und alles, was ich so gesehen habe, was ich so gezeigt habe, wie er arbeitet und so, das. Also es war ein kurzes Beispiel. Sie haben ein Stück aufgeführt, irgendwie so Beethovens Unvollendete oder irgendwas, und dann während des Stücks stehen die Musiker auf und laufen durchs Publikum, was du im Opernhaus eigentlich nie siehst.
Während sie spielen.
So.
Das ist gut.
Genau, gehen mit den Geigen durch und die, die, wie heißen die, Paukisten.
Ohne Scheiß, noch nie gehört bei einem klassischen Orchester, dass es jemand macht,
ja.
Aber so ein einfacher, geiler Effekt.
Genau. Einer. Und dann gingen sie durch und dann gab es so Szenen auch, wie er geübt hat. Irgendwie ganz, ganz bekannte Stücke, so, die jeder aus dem Orchester so aus dem FF kann. Und dann hat er sie aber so gefickt während der Probe, so, du musst es leiser spielen. Weil da gab es irgendwie so eine Stelle, die irgendwie sehr prägnant war für den Cello. Und dann sitzt der Cellist da und spielt halt, sagt er, nee, spiel es leiser. Und dann spielt er es leiser. Sagt er, nee, noch leiser. Dann spielt er es noch leiser. Ich sage, nein, das ist doch viel zu laut, Alter. Wenn du das genauso laut spielst wie der Zuschauer, das überhaupt nicht, das wird für ihn keinen Aha-Effekt haben. Du musst den Zuschauer, der muss sich in diesem Moment denken, Alter, was geht hier ab? Ich höre es nicht, aber ich höre es irgendwie doch. Du spielst noch leiser. Und dann hast du gesehen, wie es mit seinen, danach haben sie ein Interview gesagt, er hat nur mit einem Haar, praktisch Pferdehaar, nur noch die Saiten berührt. Und dann kommt halt das komplette Orchester rein. Du hast so einen dynamischen Effekt gehabt, dass es halt alle umgeblasen hat. Und das sind ja alles gestandene Musiker, die irgendwie seit 30 Jahren in Orchestern spielen und sich natürlich erstmal einen Fick erzählen lassen von ihm. Aber ihn trotzdem dann am Ende auf ihn eingestiegen sind und so. Und mega spannend, hat echt Spaß gemacht.
Ja, klar, okay.
Richtig Bock gekriegt, mal sowas anzuhören. Und deswegen würde ich sau gerne einen Song, wenn wir zur Playlist gleich kommen.
Klassik landet auf der Playlist.
Klassik, du bist ja immer stolz drauf, dass unsere Playlist die vielfältigste
Playlist. Vor allem, ich habe den geilsten Kontrast dazu.
Die vielfältigste Playlist der Welt ist, und deswegen packe ich heute drauf von Theodor Kurenzis. Und zwar hat er Tschaikowskis Symphonie Nummer 6 in B-Moll dirigiert. Und das ist die Partitur Nummer 2, Allegro con Grazia.
Wow.
Und das ist echt, das macht total Spaß. Ich habe es auf meinen neuen Bose-Kopfhörern gehört. Ich muss
ist das, was ich immer wieder da mitgehört habe?
Ich habe an dieser Stelle, muss ich sagen, wir sind natürlich große Teufel-Kopfhörer und Teufel-Equipment-Fans, machen auch geilen Stoff. Aber ich habe zu Weihnachten Bose-Kopfhörer geschenkt gekriegt und das Zeug ist auch gut. Und das haben wir auf der Fahrt gestern...
Muss man es hier nicht mehrmals erwähnen, okay.
Doch.
Es gibt bestimmt auch ein ähnliches Produkt von Teufel natürlich.
Gibt's auch, aber wir lassen uns ja trotzdem, wir lassen uns ja unser Seelen nicht kaufen.
Du vielleicht.
Ja.
Ich muss schauen.
Wo ich bleib. Jedenfalls ich klang es sehr gut, war ein sehr schöner Song. Das wäre mein Song für die Gästeliste, alter Falter.
Das ist gut, ja.
Für die Playlist. Du wirst jetzt dran, glaube ich, weil die Frage hat man immer gebührend beantwortet, oder? Zumindest deiner Seite.
Ja, oder?
Ja.
Du hast dich so ein bisschen zurückgehalten, aber dann doch auch eine lange Geschichte erzählt.
Dein Song für die Playlist?
Genau, mein Song für die Playlist könnte, würde ich sagen, fast nicht gegensätzlicher sein. Metal wäre sehr gegensätzlich. Ich habe mich für die Bratwurstzange von Rummelsnuff. Rummelsnuff, keine Ahnung.
Na, Rummelsnuff ist schon gut. Saugut, das haben wir ja schon lange nicht mehr gehört.
Ich auch. Ich hatte ja auch was anderes. Also an dieser Stelle kann ich auch erwähnen, Solberg, meine Lieblingsband. Ich hatte irgendwie eigentlich Bock, irgendwie mal wieder
Metal drauf zu hören.
Neue CD. Aber ich kann sie noch nicht so... Ja, nee, nicht so richtig. Erst ein Song. klang auch erstmal nicht schlecht, aber ich genau, also wir tun ja nicht da irgendwie leichtfertig irgendwas auf die Playlist hauen, ne? Das wird ja, nee,
das muss schon irgendwie immer
geprüft also werden,
ich,
genau.
Nein, nicht geprüft werden, ich finde, es muss uns irgendwie, also zumindest
genau, ist genau.
So, es muss irgendwie irgendwas bewirkt haben oder in dieser Woche irgendeine Rolle gespielt haben in meinem Leben.
Ganz genau, ganz genau so ist es. Und bin dann irgendwie bei der Recherche, eigentlich bei Solveig nachgelesen, bei Facebook dann gewesen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich über meinen alten Freund Rummelsnopf. Und übrigens auch großer Tipp dazu, das Video anzuschauen. Unbedingt ja, ja. Großartige Trash-Kultur aus
Osten. Mit hier, mit BDB, oder?
Nee, die Bratwurstzange nicht.
Okay.
Die ist einfach mit geilen, ich weiß nicht, ist das Prostituierte?
Ja, aus dem Osten. Mit geilen Prostituierten aus dem Osten.
Großartige Sache. Also das ist und wirklich
wenn meine Landsleute irgendwas kennen, dann sich prostituieren.
Genau, also Video unbedingt anschauen oder auch live diese Kombo anschauen. Ja. Großartig.
Großartig.
Nur
Amen.
Empfehlen. Amen.
15 Jahre Maskenball. 15 Jahre laut und prall. Ach, wie gut, dass niemand weiß, was wir trieben für den Scheiß.
Ja, Hammer. Immer wieder gut, oder?
Immer wieder
dieser zum Schluss Lachen, ist dieser Schluss. Echt immer wieder gut, weil es so spontan entstanden ist. Ja, willst du anfangen?
Ich kann gerne anfangen.
Was hast du am Start? Ich bin gespannt. Warte mal, an dieser Stelle möchte ich nur mal ganz kurz Werbung machen. Ihr wisst Bescheid, damit werde ich jetzt euch jedes Mal, oder wir werden euch jetzt jedes Mal damit nerven, wir werden dieses Jahr 15 Jahre alt und auch der Spruch, auch wenn man es uns nicht ansieht, wird sehr oft erwähnt werden die nächsten Wochen und Monate. Am 30. und 31. August werden wir unser Jubiläumskonzert spielen. Das größte Konzert, das diese Band jemals selber gespielt hat in Gelsenkirchen im Amphitheater. Und deshalb haben wir diese lustige Rubrik ins Leben gerufen, in der wir unsere komplette Biografie praktisch nochmal Revue passieren lassen und euch die schönsten, abgefahrensten, unbekanntesten Storys nochmal erzählen.
Süd. Genau, ich fange an. Und ich erwähne auch jedes Mal, glaube ich, also wir haben so ein Talent, durch unsere Blödheit echt immer die bescheuertsten Storys zu erleben. Ja. Ich werde den Abend oder von dem Abend erzählen, als wir unsere DVD Schutt und Asche aufgenommen haben. Anlass war unser 200. Konzert in Trockau, wo auch im jedes Jahr eben am 26. Der Dämonentanz.
Das war übrigens der Start des Dämonentanz-Festivals.
Im Prinzip hieß noch nicht so, aber war im Prinzip der Start.
Es war das 500. Konzert. Und lustigerweise war es tatsächlich das
500. 200.
Ganz genau. Und lustigerweise war es tatsächlich das 200. Konzert.
Genau, es war echt ein lustiger Zufall und dann hatten wir auch unseren Aufhänger und haben da unsere DVD-Aufnahme. Also auch jetzt immer so ein bisschen älter, ein bisschen abgeklärter zum einen, zum anderen gibt es DVDs fast gar nicht mehr, aber damals war das
der heiße... Was ist eine DVD? Genau,
es war der heiße Scheiß. Es ist dann irgendwie eine Live-CD mit Bildern von diesem Abend, die dann sozusagen genau synchron zur Musik abgespielt werden. Also ein ganz großes Ding. Und dann ist jedem klar, also das ist eine Momentaufnahme, so ein Live-Konzert. Das solltest du dich nicht verspielen. Du solltest wirklich alles ordentlich irgendwie spielen und dabei auch noch gut aussehen irgendwie bei deinen Bewegungen.
Gut riechen.
Gut riechen. Also es ist irgendwie so, es soll nach Mega-Power dann irgendwie bei diesem Live-Material aussehen und dabei echt super gut klingen. Dann ist klar, du brauchst eine gute Vorbereitung und dann brauchst du
und
auch...
Und wenn jemand immer gut vorbereitet ist bei den Shows, dann sind wir das.
Ja, da fängst du schon an. Und dann geht's aber weiter. Bei dieser oder vor deinem Konzert, da musst du dich dann langsam wirklich fokussieren auf dein, was du spielen musst. Wir haben auch nochmal so ein paar, glaube ich, so ein, zwei Songs waren dabei, die wir länger nicht gespielt hatten und so, zwar geprobt hatten, aber genau, das ist einfach nicht so in Fleisch und Blut übergegangen wie die Songs, die wir davor immer so auf Tour gespielt hatten. Also es war klar, irgendwie man muss sich so ein bisschen zurückziehen vor der Show, man muss in sich gehen, man muss sich die Sachen einfach bewusst machen. Dann mache ich irgendwie gerne so Warm-ups, irgendwie so mit Füßen und Händen auf dem Pad und so weiter und so fort. Es gibt irgendwie einen Trocker hinten, da sind immer unsere Special Guests, unsere mega Special Guests beim Dämonentanz, bekommen ihren eigenen Backstage-Raum hinten direkt hinter der Bühne. Der ist nicht sehr klein, der ist nicht sehr groß.
Doch, der ist nicht sehr klein. Deswegen sind sie auch da drin.
Ja, das macht sich dieses Backs hier, das ist das fünfte Backs bemerkbar. Also der ist nicht sehr groß. Aber zu viert, wenn man drin ist und vielleicht mal ein, zwei Crew-Mitglieder, ist es vollkommen in Ordnung.
Crew-Mitglieder,
dann hat jeder nochmal so 20 Zentimeter links und rechts Platz für mich, um sich schön einzuspielen. Ja. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten auch da nicht drüber gesprochen, aber also ich weiß nicht, 2 Stunden vor der Show fing es schon an, dann kam halt der erste Kumpel, sagen wir mal, von dir.
Und aber war das eine der ersten Shows, die du mit uns in Trockau gespielt hast? Wenn nicht,
Nee, wir hatten oft im Kleinen gespielt und so.
Ja, oft nicht, schon 2 oder 3.
Aber im Großen haben wir, glaube ich, noch nie gespielt. Und es war halt irgendwie gesagt, diese DVD-Aufnahme war für mich, ich glaube für uns alle, das war halt schon so ein Mega-Ding. Ein Mega-Mega-Ding. Dann kommt halt der erste Kumpel, sagen wir von dir. Dann kommt der nächste Kumpel von unserem Nordi, dann kommt der übernächste Kumpel von unserem Westi und irgendwie, klar, dann
raucht man natürlich auch. Diese, war die Backstage dicht.
Diese Backstage war komplett dicht. Die war komplett dicht. Da, ich musste einmal aufs Klo, ich bin da nicht mehr reingekommen.
Genau, aber da raucht auch jeder so.
Es raucht jeder mindestens eine Zigarette gleichzeitig. Also ich glaube, manche hatten auch 2
was
Zigaretten.
Was ganz wichtig ist, dass wirklich alle Getränke des Acts weggesoffen werden.
Weggesoffen, verschüttet, du konntest dich nicht mehr umziehen, du konntest dich nicht mehr ich bin ja nicht mehr zu meinem Koffer gekommen, du standst dann irgendwie so eingepfercht zwischen lauter, ja, die sind natürlich auch alle dann total besoffen und jeder erzählt dir dann irgendeine Geschichte von seiner Mutter, von seiner Oma, von seinen Kindern.
Grad, die gerade am Flammenkuchen gebacken hat. Aber also, ich bin ja total stolz darauf, dass wir so sind.
Ja, irgendwie auch und ich habe mich dann auch irgendwann locker gemacht.
Irgendwie, ich bin stolz darauf, dass wir so sind.
Aber es war, ohne Scheiß, es war so absurd. Und dann gehst du auf die Bühne und dann sollst du so von 0 auf 100 irgendwie den Song XY spielen. Also das war ein für mich so ein denkwürdiges Ereignis und danach, seitdem bin ich auch so total, da weiß ich irgendwie, wenn du deine Ruhe willst, dann musst du dich irgendwie im Klo einsperren, sonst bekommst du die nicht.
Aber du musst dich relativ früh im Klo einsperren, bevor sich andere im Klo einsperren.
Genau, und irgendwelche ganz komischen Dinge da drin machen.
Du, wir haben das auch eine Zeit lang dann irgendwann versucht, ja komm, den Tourmanagers zu sagen, lass bitte vor der Show irgendwie die Leute nicht rein und so, die Band braucht mal eine Stunde für sich. Ich weiß nicht, ist es 2, 3 Shows gut gegangen?
Ja, nee, Steffel macht es dann auch inzwischen jetzt, glaube ich, so 3 Minuten vor der Show.
3 Minuten vor der Show.
Dass wir den letzten Schnaps in Ruhe trinken können.
Die Backstage zu verlassen. Prost. Dann geht's natürlich weiter.
Das war auf jeden Fall ein sehr denkwürdiges, sehr lustiges Ereignis.
War das für dich wirklich so schlimm und so hart? Das wusste ich gar nicht.
Nee, diese Geschichte habe ich schon so vielen Leuten erzählt.
Echt? Ich hörst das erste Mal.
Gerade so unter den elitären Musikern, die genau diese sich so fokussieren vor ihrem Gig.
Aber zeig mir eine Band, die so cool und so geil ist in dieser Beziehung wie wir.
Genau, also bei dieser großartigen DVD. Wir haben auch damals mit dieser DVD, glaube ich, dann Platz 6 oder so erreicht, ne? In den DVD-Charts. Also das war damals echt ein großes Thema, diese DVDs.
Ja, die war, ja genau. Die war auch, die schaue ich mir tatsächlich immer noch sehr gerne an.
Ja, ist super.
Nein, ich habe gelogen, ich schaue sie mir nicht an. Ich habe sie, glaube ich, noch kein einziges Mal gesehen.
Die ist cool, das passt schon.
Ja, ich glaube,
das
gut ist, ja.
Die kann
aber ich habe sie, glaube ich, trotzdem nicht kein einziges Mal gesehen. Ja, schöne Geschichte. Ich gehe ja so ein bisschen chronologischer vor, beziehungsweise ich gehe chronologischer vor. Und ich bin jetzt im Jahr 2006 gelandet. Und zwar bei unserer allerersten eigenen Tour.
Oh yes.
Und zwar, was mir bzw. uns schon immer sehr wichtig war, ist, von Anfang an eigene Tournee zu spielen. Das heißt, sich nicht auf diese Support-Jobs zu verlassen und irgendwie die Veranstalter anzurufen, ey, bitte, bitte dürfen wir da mitspielen. Und wir zahlen 800 Euro, damit wir da überhaupt mal auf die Bühne dürfen. Sondern von Anfang an irgendwie versuchen, eigene Tourneen wirklich deutschlandweit zu organisieren. Egal vor wie vielen Leuten. Und das war so am Anfang tatsächlich irgendwie so mein Film. Und ich habe mit Engels so dieses Wort schon gesagt heute, mit Engelszungen auf die Band eingeredet, dass wir das unbedingt mal machen sollten oder beziehungsweise machen müssen, dass unsere Pflicht ist, als Band die eigene Musik jetzt spielt, auch auf Tour zu gehen und auch deutschlandweit irgendwie zu touren. Und irgendwann, genau, gab es das okay, also komm, Alter, organisier. Und ich habe es tatsächlich organisiert und ich habe es hingekriegt, in diesem Februar 2006, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Shows am Stück zu organisieren. Wir waren in Augsburg, wir waren in Karlsruhe, wir waren in Castrop-Rauxel, wir waren in Köln, wir waren in Nürnberg, wir waren in Berlin, Ingolstadt, Kronach und Reichelsheim. Und heute schnappe ich mir nur Karlsruhe, weil nämlich Castrop-Rauxel ist eine 15 Jahre Story für sich selbst und die werde ich nächstes Mal erzählen. Diesmal erzähle ich nur von Karlsruhe. Wir waren am 2. Februar in Augsburg. Mit Eisregen, glaube ich, unsere erste Begegnung mit Eisregen, wir haben Eisregen damals kennengelernt, auch eine Begegnung, die uns sehr geprägt hat und beziehungsweise sehr viel Zeit bestimmt hat. in der Zukunft. Aber die richtige eigene Tour ging am 5. Februar 2006 für uns los in Karlsruhe. Und zwar im, das war nicht das Substage, das war irgendwie so ein Studentenbunker. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber Nord schaut jetzt gerade ums Eck. Weißt du noch, wo wir 2006 in Karlsruhe gespielt haben? Wie dieses.
Das war irgendeine Katakombe oder.
Katakombe, glaube ich, oder?
Oder hieß es
Katakombe?
So? Hieß es einfach? Okay.
Es hieß Katakombe. Genau. Wir waren alle total aufgeregt, kamen auch mit einer halbwegs vernünftigen Crew-Anzahl. Natürlich wieder die Show achtmal so groß wie die Band irgendwie selbst. Ich glaube, verkaufte Tickets waren es 12, 10. Also es war wirklich nicht viel los. Aber wir hatten trotzdem schon die fettesten Pyros am Start. Und die Decke war sehr niedrig in dieser Halle. Und wir standen auf dieser Bühne. Nord war damals verantwortlich, immer noch verantwortlich für die Pyros bei uns. Und auch damals, Nord kennt keine Gnade, was irgendwie angeht.
Ob da du wurde jetzt, nicht gespart.
Ob du in Rammstein in Sofia im Wieselski-Stadion spielst oder in Karlsruhe in der Katakombe 30 Leute fassend mit einer Deckenhöhe von 1,85 Meter, es werden die gleichen Pyros verschossen. Und ich glaube, das war bei Butzemann, oder? Es tanzt ein Biber, Butzemann, buff, in unserem Haus herum. Und in diesem Moment drückt er die Abschussvorrichtung, drückt alle Knöpfe, die es zu drücken gibt. Und es macht einen riesen Boom und kracht. Und ich habe gedacht wirklich, dass das Gebäude über unseren Köpfen einstürzt. Das war unfassbar. Es waren eh nur 16 Leute, wenn überhaupt. Wenn wir eine doppelstellige Anzahl an Leuten hatten. Es hat so einen riesen Krach gemacht. Es war für die nächsten 4 Songs nicht zu sehen im ganzen Club.
Genau, es war vor allem alles voll Rauch. Also ich weiß nicht, ich habe auch euch nicht mehr gesehen. Es war irgendwie, also der Rauch war so dicht und so nah, es war alles weg.
Ja. Und ja, unfassbar, also das wir konnten es nicht fassen, dass man wirklich in diesem Saal solche Pyros überhaupt verschießen kann, ohne selber drauf zu gehen. Und was sehr schön war, wir hatten an diesem Abend eine Band, die ist Agrophobia. Und Nord konnte sich
aber... War das jetzt schon ein Versprecher oder hieß es wirklich
so? Nee, ich glaube, die hießen wirklich Agrophobia.
Agrophobia.
Drauf geschissen, wie sie hießen. Jedenfalls konnte sich Nord diese Band nicht merken, den Bandnamen nicht merken. Und er war auch gar nicht so, damals noch nicht so kreativ mit seinen Ansagen und hat sich so im regelmäßigen Rhythmus von 3 Songs bei der Vorband bedankt und hat aber jedes Mal den Namen falsch ausgesprochen. Und so nach dem 3. Song kam, ja, Freunde, wir wollen hier mal einen großen Applaus für Afrogrobia.
Für Arototoporia. Also es war wirklich großartig, dass er nach, ich glaube, er hat nach, also gefühlt nach jedem Song diese Vorband erwähnt. Ich glaube, weil er selbst wissen wollte, wie hieß es denn? Ja,
genau, dann ist er wieder ans Mikrofon und du denkst, das gibt's doch gar nicht. Man kann es doch nicht mehr öfter sagen und man kann es auch nicht mehr öfter falsch aussprechen. Dann ging der wieder vor und sagt, so Leute, jetzt haben wir nochmal einen fetten Applaus für Agricropidinia. Und so ging das den ganzen Tag.
Den ganzen Tag. Nach jedem Lied. Ich schwöre dir, es war echt nach jedem Lied.
Ja, jedenfalls ging irgendwann war auch dieser wunderschöne Abend zu Ende. Und wir saßen, ich weiß nicht, also wie damals, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wir saßen in dieser Backstage mit einem sehr zerknirschten und wahrscheinlich sehr zerknirschten Veranstalter, der nie wieder Veranstaltungen gemacht hat, weil er ordentlich drauf gezahlt hat.
Weil ich würde gerne da mal wieder spielen müssen.
Ja, das ist ja mein Plan, irgendwann mal tatsächlich vielleicht zum 20-Jährigen die gleichen Clubs nochmal zu spielen. So, Matteo hat das, glaube ich, gemacht. Aber ja. Wir waren ja viel kleiner und da nochmal hinzukommen, das wäre geil. Jedenfalls mit seinem sehr zerknischten Veranstalter saßen wir damals in der Backstage und haben uns trotzdem gefreut. Weißt du es noch?
Das war bei Hämatom immer.
Ja, und wir haben uns damals sogar, weil es eine Tour war, sogar 2 Ibis Budget Hotelzimmer geleistet. So dass jeder irgendwie halbwegs ein Bett hatte, zumindest für eine halbe Nacht.
Ne, genau, also
das. Und haben dann nochmal irgendwie den Abend aufgearbeitet, haben viel über Afrigrodisodinia
gibt's ja noch, das wäre auch interessant herauszufinden.
Das wäre natürlich großartig, die nochmal auf dem 15-Jährigen am Maskenball spielen zu lassen.
Ja, genau. Oder in der Katakombe zusammen.
Oder in der Katakombe.
Nein, ich hatte voll Bock.
Ja, hätte ich auch total Bock.
Ja, großartiger Abend.
Großartiger Abend. Und wie gesagt, ich würde jetzt damit beenden, weil danach, ich würde nächste Woche wieder wirklich sehr gerne über Castrop Rauxel, auch ein legendärer.
Legendär hatte ich auch auf meiner Liste.
Achso, wir können es jetzt
zusammen machen. Nee, ich habe was Neues auch. Also noch was anderes.
Okay. Alles klar, Amen.
Amen.
Okay, ihr Lakritz-Schneckenabroller, ich habe Sehnsucht nach dem flüsternden Herz und hoffe, dass die Sehnsucht heimlich erwacht, dass ich mit Ripper und meinem Einhorn hinauf zum Wolkentänzer komme. Brauch ja noch einen Kuss von ihr. Wir hören uns leider schon wieder nächste Woche wieder, ihr klötenlutschenden Innereinkotzer.
Ja, aber sehr beleidigend. Du, jetzt wollte ich noch von meinem Autokauf erzählen. Ich bin an meinem Auto, möchte unbedingt ein Auto kaufen.
Den musst du auf nächste Woche verschieben.
Verschieben wir auf nächste Woche, aber
ja, unbedingt.
Stichwort, das wäre vielleicht die Hausaufgabe für euch da draußen und auch für dich, Süd, Stichwort Elektroauto. Ich habe schon erzählt, ich interessiere mich sehr für Elektroautos und möchte da irgendwie einsteigen. Genau. Und was mir da so ein bisschen passiert, also was mir da alles passiert ist in den letzten 1, 2, 3 Wochen, das würde ich gerne letztes
ich bin gespannt, ja.
Nächstes Mal loswerden. Boah, jetzt habe ich mir ganz schön oft versprochen.
Ja, du musst mehr trinken,
diese
oder?
Scheiß Absage. Bitte, was soll ich?
Mehr trinken?
Mehr trinken, ganz genau. Mehr trinken, das ist das Stichwort.
Mehr trinken.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Hämatom-Beichtstuhl, der freakige Podcast der vier Himmelsrichtungen. Jeden Dienstag genau hier. Abonniert jetzt den Hämatom-YouTube-Channel, um keine Folge zu verpassen.